Geschwister, ich hoffe, dass ihr mich auch hören könnt in Zoom. Herzlich willkommen. Ihr seid ja live zugeschaltet. Ich hoffe, dass das alles ein Stück weit klappt. Und natürlich meine Geschwister hier vor Ort. Herzlich willkommen. Ich glaube, dass wir uns alle freuen, dass es endlich losgeht. Mir geht es zumindest so. Auch wenn es noch nicht so ist, wie es sein sollte. Ja. Hört ihr mich auch gut hier drinnen? Wunderbar. Super. Wenn ihr eine Bibel habt, bin ich laut genug eigentlich? Ja, wenn ihr eine Bibel habt, dann schlag mal eine Bibelstelle auf im Hebräerbrief. Kapitel 11, Vers 27. Und da steht, durch Glauben verließ Mose Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Diese Bibelstelle ist ein ganz großes Geheimnis für das Leben von diesem Mann Gottes. Wenn ihr euch fragen wollt, warum war das Leben so gesegnet von Mose, dann bin ich da fest von überzeugt, dass diese Eigenschaft eine Schlüsselposition hatte. Mose war sich bewusst, der Herr sieht mich. Yahweh Jiri im Hebräischen. Der Herr sieht mich, er ist ein sehender Gott. Und das Thema heute lautet, wer bin ich eigentlich, wenn mich kein Gläubiger sieht? Als ich damals Christ wurde, dachte ich immer, Christen sind Menschen, die ehrlich sind. So, das habe ich zumindest so gehofft, dass das Menschen sind, die ehrlich sind. Wenn sie traurig sind, dass sie sagen, ich bin traurig. Wenn sie Freude haben, dass sie sich freuen. Wenn sie einen eine Zusage machen, dass sie es halten. Und dann musste ich ganz früh feststellen, irgendwas stimmt mit diesen Christen nicht. Die sind dort in ihren Stunden ganz heilig und fromm und reden auch sehr fromm. Aber in ihrem Alltagsleben kann ich sehr oft diesen Jesus nicht sehen. Und was mich noch mehr verwundert hatte, als ich damals mit 17,5 mich bekehrte und nach gut ein Jahr dann auch meine feste Gemeinde gefunden hatte, da habe ich Folgendes erlebt und das hat mich erschüttert. Ich war im Gottesdienst und nach dem Gottesdienst, das waren kaum 30 Sekunden vergangen, da waren die Gespräche völlig weg. Jesus hat überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Die haben sich über alles unterhalten, nur nicht über die Predigt und über den Herrn. Dann dachte ich mir, was ist denn da passiert? Und was noch viel schlimmer war, als ich dann draußen war mit den Leuten, dann haben die, wir waren ja jung, ich war ja auch jung, haben wir coole Mucke gehört. Ne? Also wir Sinti, wir hören ja gerne Soul und Jazz und so, ne? Und natürlich einer meiner Favoriten, George Benson, ne? Super Gitarrist, schöne Musik, höre ich heute auch noch gerne, ja. Und plötzlich gingen die Radios aus. Und ich dachte, wieso machen die jetzt diese schöne Musik aus? Dann kam der Pastor und eine ältere Glaubensschwester, die wir alle kennen. Und plötzlich keine Musik mehr. Und kaum waren die beiden weg, dann wurde wieder George Benson gehört. Und ich habe die gefragt, habt ihr irgendwie ein Problem? Was ist denn mit euch los? Ja, du, die Schwester und der Pastor. Und da habe ich mir gedacht, ach so ist es. Das heißt, ich stelle was zur Schau, was ich gar nicht bin. Dann hat mich noch etwas fürchterlich gewundert. Es gab dann, wie sie auch praktizieren, Geburtstagskinder durften ein Geburtstagslied wünschen. Und ich war ja damals auch noch sehr jung. Und dann wünschten sich 14-, 15-Jährige Lieder von Paul Gerhardt. Nichts gegen Paul Gerhardt, ein gesegneter Mann, super Texte, ja. Aber ich glaube kaum so 15-, 16-Jährige, dass das wirklich sein Musikstil ist. Und dann dachte ich mir, irgendwas stimmt hier nicht. Was ist denn hier los? Ja. Vor allen Dingen, ich habe dann gehört, was die eigentlich privat hörten. Das war nicht Paul Gerhardt. Aber man wollte vor einer bestimmten älteren Dame und einem Pastor glänzen. Und dann dachte ich mir, alles klar, so sieht das also aus. Dann habe ich mir so gefragt, und deswegen diese Predigt, wer bin ich eigentlich, wenn mich kein Gläubiger sieht? Und da habe ich 7 Bereiche heute mal gewählt, die uns alle hoffentlich etwas zu sagen haben. Das erste ist, wie ist eigentlich meine Beziehung zu Gott, wenn kein Gläubiger dabei ist? In Johannes 4, Vers 23, da steht, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Der Vater sucht Anbeter. Und da steht nicht, der Vater sucht nur Anbeter, wenn ganz viele dabei sind, sondern der Vater sucht Anbeter. Er sucht dich und mich im Alltag. Und die Frage, die wir uns stellen müssen als Gläubige ist, wie sieht meine Beziehung im Alltag mit diesem Gott aus? Gerade im Umgang mit ihm. Und Matthäus 6, Vers 6, da steht, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, der wird dir vergelten. Wisst ihr, diese Stelle habe ich oft gelesen und sie immer überlesen. Und das ist ein ganz komischer Satz, der da eigentlich steht. Dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Aber ich spreche doch mit ihm und er sieht. Er sieht, er hört nicht nur, er sieht auch, was ich da mache. Und wisst ihr, diese Frage können wir uns stellen. Ich kenne gläubige Christen. Wenn die mit anderen Gläubigen zusammen sind, dann haben sie immer das Bedürfnis, lange und viel zu beten. Ein Bruder hatte mal gesagt, jemand, der in der Öffentlichkeit lange und viel betet, betet oft zu Hause gar nicht. Und ich glaube, da steckt ganz viel Weisheit drin. Ich musste auch feststellen, dass einige Leute in der Gemeinde oder eben halt auch im Umgang mit Gott, sobald Gläubige dabei waren, dann haben die gebetet. Ja, die haben für Afrika gebetet, für Australien und für China und für den Sudan und ich weiß nicht alles. Aber ich weiß es aus ihrem persönlichen Leben, wenn kein Gläubiger dabei war, dann habe ich nie solche Gebete gehört. Ja, und das ist eine ganz wichtige Frage. Wie habe ich meine Beziehung zum Herrn Jesus? Ich habe festgestellt, dass es dann oft so ist, im Umgang mit Gott, wenn man Gläubige vor sich hat, dann erzählt man große Geschichten und Taten und wie gewaltig der Herr ist. Und wenn die Gläubigen dann nicht mehr dabei ist und man ist mit ungläubigen Menschen zusammen, dann hört man Dinge aus dem Munde der Gläubigen, wo ich denke, mein lieber Scholli, du bist ein Chamäleon. Kennt ihr Chamäleon? Die können sich verstellen. Die können, glaube ich, 7, 8 verschiedene Farben oder keine Ahnung annehmen. Ja? Und so sollte unser Umgang mit Gott nicht sein. Wir sollten hier nicht anders beten als Samstag beim Angeln. Ja? Das ist so ganz wichtig. Wir sollten hier nicht anders beten als Freitag, wenn wir irgendwo was essen. Und wir sollten auch nicht anders beten Donnerstag in der Erbauungsstunde als Montag, wenn ich aufstehe. Alles andere ist Heuchelei. Und da möge uns der Herr vorbewahren, dass wir keine andere Position einnehmen als die, die wir haben, und zwar ganz normal 24 Stunden. Der Umgang mit Gott. Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, dass manche Leute, die beten ganz anders, wenn du mit denen mal so alleine bist, ja. Aber in der Gemeinde dann oder in der Erbauungsstunde, dann haben die plötzlich eine ganz andere Stimme. Die nehmen ganz andere Wörter, wo ich denke, ja, das ist auch nicht schlecht. Jetzt hast du den Menschen gezeigt, dass du Hebräisch kannst und Griechisch, aber du hast eigentlich nicht gezeigt, was in deinem Herzen ist. Und da möge der Herr uns vorbewahren. Also, wer bin ich, wenn mich kein Gläubiger sieht? Lass uns ganz neu entspannt, lass uns Mose im Blick haben. Er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Und das war das Geheimnis. Mose wusste, egal wo ich bin, ob vom Pharao, mit Aaron in der Gebetsgemeinschaft oder wo auch immer, Gott sieht mich. Und wieso sollte ich mich verstellen? Und Mose hat ja auch vorgelebt. Der hat seine Liebe gezeigt, wie kaum ein anderer, aber auch sein Zorn. Ne? Und die beiden Tafeln, die hat er zerschmettert. Ne? Das war auch Mose. Und sieh mal, er hat sich nicht verstellt. Und ich habe lieber einen Menschen vor mir, der mich auch mal anbrüllt, aber dann weiß ich wenigstens, wer das ist, dass er mit mir nicht zufrieden ist, als jemand, der mich ins Gesicht anlächelt und mein Hintergrund im Rücken mich abstecht. Ich habe lieber Menschen, die sagen, du bist mir blöde oder das gefällt mir gar nicht, als Leute, die nur so machen. Ja? Also, der erste wichtige Punkt, wer bin ich, wenn mich kein Gläubiger sieht? Überprüf mal, wie dein Leben mit Gott aussieht, wenn keiner dabei ist. Das ist schon manchmal gruselig, was für Gedanken wir kriegen. Ne? Oder? Kennt ihr das nicht auch? Ja? Wenn man so manchmal alleine ist, wisst ihr, was ich in der Vorbereitung, wofür ich den Herrn gedankt habe? Herr Jesus, danke, dass du uns Menschen davor bewahrt hast, dass wir unsere Gedanken lesen können. Wir hätten nie mehr Gemeinschaft untereinander. Wir hätten uns auch nicht mehr hier gefreut. Wenn wir unsere Gedanken lesen könnten, was du und ich manchmal auch über Geschwister denken, ja, dann sage ich euch, wir hätten einen puderroten Kopf und wir würden wahrscheinlich die Gemeinschaft nur noch meiden. Umgang mit Gott, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist ein wichtiger Punkt auch, nämlich der Umgang mit den Eltern. Im Epheserbrief, Kapitel 6, die Verse 1 bis 3. Da steht, ihr Kinder, ich spreche jetzt das Verhältnis von den Kindern zu den Eltern, deswegen spreche ich besonders die Kinder an. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, auf das es dir wohlergehe und du lange lebst auf Erden. Ist mir auch nochmal groß geworden. Die erste Verheißung ist nicht gegeben, dass du Gott von ganzem Herzen liebst mit aller Kraft. Das ist keine Verheißung drauf. Die erste Verheißung bei den 10 Geboten ist die Ehre Vater und Mutter. Auf das es dir wohlergehe. Steht nicht, wenn wir Gott loben. Steht da nicht. Du sollst den Herrn von ganzem Herzen lieben, loben, preisen, steht da, aber das ist keine Verheißung. Das ist die erste Verheißung. Und da sehen wir, wie wichtig Gott ist, dass Kinder ihre Eltern respektieren. Ich werde gleich auch was sagen, wie der Umgang mit den Kindern ist, dann beleuchte ich die Eltern. Weil ich dazu sagen muss, das möchte ich hier schon einflechten, einige Eltern machen das den Kindern zur Hölle. Es gibt leider auch Väter und Mütter, die völlig versagt haben. Ich weiß, von was ich spreche. Ich habe jahrelang Seelsorge gemacht in einem Kinderdorf. Was Väter und Mütter ihre eigenen Kinder angetan haben, das kann nur direkt vom Teufel kommen. Fürchterlich, fürchterlich. Und für solche Kinder habe ich ein Herz und kann das verstehen, dass sie manchmal Schwierigkeiten haben, dann noch den Eltern Liebe entgegenzubringen. Sollten wir nicht so voreilig sein. Und dennoch ist es wichtig, dass die Kinder das verstehen. Und wisst ihr, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, da steht danach zwei Wörter und das ist der Schlüssel, um das zu schaffen, nämlich im Herrn. Da kannst du das. Wisst ihr, meine Eltern haben auch nicht alles richtig gemacht. Bestimmt nicht. Kein Mensch macht alles richtig. Aber wenn du im Herrn bist, dann siehst du Menschen mit anderen Augen. Du kannst viel schneller vergeben, wenn du im Herrn bist. Wenn du das aus dir heraus versuchst, dann mal gute Nacht. Und ihr Kinder, das ist das Geheimnis. Wenn es euch manchmal schwerfällt, eure Eltern so zu lieben, dann lasst euch von dem Herrn Jesus diese Liebe schenken. Herr Jesus, ich muss in dir sein, um das auszuleben, was du willst. Und Jesus hilft dabei. Umgang mit den Eltern. Jetzt kommt eine echt brutale Bibelstelle. Die ist echt brutal. Die steht in Sprüche 30, Vers 17. Jetzt hört gut zu, ihr jungen Leute. Ein Auge, das den Vater verspottet und den Gehorsam gegen die Mutter verachtet, aushacken werden es die Raben am Bach und auffressen die jungen Adler. Ich muss leider feststellen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo das Verhältnis von Kindern und Eltern immer mehr völlig aus den Fugen gerät. Und leider auch in christlichen Familien. Wenn ich manchmal sehe, wie Kinder mit ihren Eltern umgehen, mit einer Respektlosigkeit, und die Eltern sind da hilflos daneben und zucken mit den Achseln, wo ich denke, Leute, was ist denn bei euch passiert? Das ist traurig. Wenn ich sehe, wie manche Kinder mit ihren Eltern umgehen, ja, also solange ich lebe, ich habe gute Kinder, da bin ich Gott wirklich dem Herrn dankbar, ja, mein Sohn ist ja auch hier. ich habe meine Kinder auch lieb. Aber wenn die mal irgendwie respektlos gegenüber meiner Frau auftreten würden, egal wie alt sie sind, dann ziehe ich ihnen die Ohren lang. Das werde ich nicht zulassen. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir darauf achten. Gott achtet darauf. Es gibt manche Kinder, die sind dann im Gottesdienst auch ganz lieb, in der Jugendstunde ganz lieb. Und kaum sind sie draußen und das Telefon geht und die Mama sagt, aber wir haben gleich Abendbrot. Mensch, du nervst auch immer. Komm jetzt noch nicht. Davor haben die ganz intensiv gebetet noch, ja. Vielleicht sogar noch eine Bibelstelle vorzitiert und ganz fromm und so. Und wisst ihr, das ist in uns drinne. Ihr lacht, aber das ist auch in dir drinne, auch in mir. Das haben wir so in uns drinne. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber das ist vielleicht durch den Sündenfall, sind wir alle ein bisschen verdreht, glaube ich. Aber Jesus kann uns wieder richtig drehen, ja. Und das muss er, jeden Tag. Und dann steht in Kolosser 3, 20 auch noch eine super Bibelstelle. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Ich glaube schon, dass es auch ein Schlüssel ist, wie die Eltern mit den Kindern umgehen. Das glaube ich auch. Ich glaube, eine Mutter und ein Vater, wo die Kinder geliebt werden, wo man die Kinder respektiert, da wird es auch für die Kinder leichter sein. Es gibt auch manche Tyrannen als Mama und auch als Vater. Ja? Da komme ich nachher zu. Aber ihr Kinder, ich möchte euch das so sagen, gehorcht doch einfach. Es ist ein Boomerang. Unsere alte Nachbarin hat mal gesagt, das Leben ist ein Boomerang. Was du werfst, kommt zurück. Wisst ihr, ich habe das oft festgestellt, Kinder, die ihren eigenen Eltern ungehorsam waren und beleidigt haben und schlecht behandelt haben, die haben, nicht immer ist das so, aber die haben oft später die Retusche bekommen. Und ich glaube, da ist ein großes Geheimnis. Wenn du mit deinem Leben Gott gehorsam bist und deine Kinder vernünftig erziehst, dann ist es auch oft so, dass das Wellen schlägt. Deine Kinder, die lernen zu Hause bei dir als Elternteil, wie man vernünftig lebt. Und dieses Echtsein. Ja? Also, liebe Kinder, das ist ein wichtiger Punkt auch für euch. Respektiert eure Eltern. Und zwar auch dann, wenn der Pastor nicht dabei ist. Ja? Und wenn kein Gläubiger dabei ist. Wenn du mit deiner Mama einkaufen gehst und du wünschst dir keine Ahnung irgendwas und sie sagt dir, es geht leider nicht, dann auch diesen Respekt zu haben, das auch anzuerkennen. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Eltern haben wir nur einmal im Leben. Freunde kannst du dir mehrere holen. Eltern hast du nur ein paar. Mehr gibt Gott dir nicht. Er gibt dir nur einmal einen Vater und einmal eine Mutter. Und das solltest du wertschätzen als Kind. Ja? Du wirst irgendwann mal älter werden. Ich habe manchmal vielleicht auch so gedacht, wie du jetzt denkst, ach, der sabbelt ja da, der kennt den Vater nicht, der weiß immer alles und der lebt in der Steinzeit. So habe ich früher auch gedacht. Aber ich habe irgendwann festgestellt, dass mein Vater doch sehr oft recht hatte. Sehr oft. Und irgendwann, wo ich älter geworden bin, habe ich gemerkt, es ist besser, auf ihn zu hören. Ja? Und das wünsche ich euch auch vom Herzen, dass ihr eure Eltern respektvoll behandelt. Das ist ganz wichtig. Da liegt ein Segen drauf. Ich glaube, dass Kinder deswegen vielleicht auch so psychisch krank sind in unserer heutigen Zeit, weil sie sich mit zu vielen Dingen beschäftigen, die nicht von Gott gewollt sind. Und ein wichtiger Punkt ist, sie haben oft den Respekt verloren und beschimpfen zum Teil und drohen sogar Eltern Schläge an. Ich habe sowas auch schon erlebt. 15-, 16-Jährige drohen Eltern Schläge an. Ja, also das ist unglaublich, was da passiert. Und ich merke da drin, dass ein Zerfall der Ordnungen Gottes hoch 1000. Ja, und überprüft euer Leben als junge Leute ganz neu nochmal vor dem Herrn. Herr Jesus, wo stehe ich eigentlich mit dir? Und hilf mir, dass ich Mama und Dada, meine Eltern, richtig respektiere. Dass ich auch echt werde. Dass ich nicht irgendwie eine fromme Maske hier im Gottesdienst aufsetze oder in der Teenie-Stunde oder in der Kinderstunde, sondern dass ich echt werde. Hilf mir dabei. Und der Herr wird euch helfen. Der dritte Punkt. Das ist der Umgang mit den Kindern. Jetzt komme ich zu den Eltern. Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 4. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Da steht nicht ihr Frauen, sondern ihr Männer. Und da müssen wir als Männer ganz offen sagen, das ist ein Schwachpunkt oft bei uns. Da sind wir schon, wir haben auch als Männer die Leitung in der Familie. Ja, das ist, der Herr hat uns das gegeben. Aber wir Männer, wir neigen manchmal dazu, ein bisschen das zu hart zu machen. Ja, Mama ist barmherziger. In der Regel ist eine Mama barmherziger. Ja, so. Und wisst ihr, hier gibt uns der Herr als Männer einen wichtigen Rat. Nicht zu aggressiv sein. Wie viele Männer haben ihre Kinder zerstört durch ihre unmögliche Aggressivität. Wie manche Kinder haben gezittert, nur wenn der Vater in den Raum reinkommt. Und wie manche Kinder sind wie hypnotisiert durch Blicke, die Kinder töten. Ja, das ist keine gute Erziehung. Also wenn mein Kind sich vor mir fürchtet, dann habe ich alles falsch gemacht, was ich falsch machen kann in meiner Erziehung. Ich hoffe, dass meine Kinder immer wissen, die können immer zu mir kommen, egal was sie angestellt haben, dürfen immer kommen. Ja? Das heißt nicht, dass ich alles gut heiße, das ist wieder was anderes. Aber auch die Art und Weise, wie ich korrigiere, ist auch wichtig. Ja? Und in Sprüche 22, Vers 6, ist auch ein wichtiger Spruch, der da steht, erziehe den Knaben seinen Weg gemäß, er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird. Und das ist wichtig für uns als Eltern. Manche Eltern haben eine wichtige Position in der Gemeinde, ja, leiten vielleicht sogar Frauenstunde, Männerarbeit oder was weiß ich, was sie machen, ja. Und zu Hause ist alles Toberbohober. Jeder macht, was er will. Das sollte nicht so sein. Merk dir mal eins. Gott hat dir als Vater, jeden Vater, das Minimodell der Gemeinde gegeben. Das ist deine Familie. Und wenn du da nicht für Ordnung sorgen kannst, dann hast du keine Chance, in der Gemeinde was zu bewirken. Das ist ein wichtiger Punkt. Gott hat jedem Mann eine Mini-Gemeinde in die Verantwortung gegeben, zu Hause. Und wenn du das mit Gottes Hilfe schaffst, ich sage nicht, dass du alles richtig machst, das schafft keiner von uns, aber dass wir uns bemühen, diesen Weg zu gehen. Und dass wir die Kinder auch nicht gleichgültig dem Schicksal überlassen. Manche Eltern machen, und auch gerade Väter, ich spreche zu euch heute auch, ja. Manche Väter machen sich das sehr einfach. Wenn Kinder in so einer schwierigen Phase kommt, ne, ja, geh mal zu Mama, die macht das schon. Ich habe jetzt keine Zeit, ich muss mein Modellflugzeug bauen oder angeln gehen oder Fußball spielen oder was weiß ich. Das ist keine Art und Weise, ja. Wisst ihr, was uns fehlt in unserer Gesellschaft? Männer, die unter dem Herrn Männer sind. Merkt ihr das mal? Männer, ja, aber die unter dem Herrn Männer sind. Wenn der Herr mein Herr ist, dann werde ich meine Position nie missbrauchen. Ich werde klar sein müssen, weil Gott auch klar ist, aber in Liebe. Es gibt leider auch Männer, die denken, sie machen alles richtig, wenn sie ihrem Kind alles erlauben. Weißt du, dein Kind lernt an erster Stelle von dir, wie man sich verhält, nicht von der Schule, von dir. Er guckt in dein Leben und dein Leben predigt viel klarer als alles andere. Kolosser 3, 21, da steht, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Wieder wir Väter, ne? Wir kriegen heute immer eine schöne Rüge von der Bibel, ja? Ihr Väter. Wisst ihr, das ist die Gefahr. Ich habe manche Männer schon sagen hören zu ihren Kindern, aus dir wird nie was, du tauge nichts. Väter, die das sagen, die müssten ganz schnell in die Seelsorge gehen. Ja. Wie manche Kinder haben kein Selbstvertrauen, in sich selbst auch und in Gott, können sie gar nicht kriegen, weil sie es nie bekommen haben. Wenn du nur niedergemacht wirst, ich kenne manche Väter, egal was, auch Mütter übrigens, auch, gibt es auch dabei. Egal, was das Kind macht, es macht es nie recht. Ja? Ich sage es mal ein bisschen hart ausgedrückt, das sind so geistliche Klugscheiße. Ja? Manche Eltern haben da echt eine Gabe drin, dem Kind den kleinsten Mut zu zerstören. Warum lässt du dein Kind auch nicht mal Träume haben? Ja? Auch wenn du weißt, geht vielleicht nicht, aber lass es doch mal träumen. Ja? Als Erwachsener alles zu zerstören, ja? Lass ihn doch auch mal die Träume und begleite dein Kind und trau dein Kind etwas zu. Manche Väter sind in der Gemeinde ganz liebevoll. Ne? sagen, ach, hallo Felix, dass du da bist, schön. Ingrid, ich freue mich, dass du auch da bist. Ne? Ganz herzlich. Und zu Hause sind sie ein Teufel. Kaum sind sie aus der Gemeinde zu Hause, schreien sie rum, wo sind die Kartoffeln? Essen, es schmeckt auch nicht. Und ja, zwei völlig verschiedene Bilder in der Gemeinde, barmherzig, heilig, ja. Und sind sie zu Hause ein Teufel, ja. Wer bin ich, wenn mich kein Gläubiger sieht? Ich glaube, dass es ein wichtiger Punkt ist, an diesen Punkten auch, dass wir als Eltern unsere Kinder nicht mutlos machen. Gib dein Kind Mut. Auch wenn dein Kind Fehler macht, denk mal darüber nach, wie viele Fehler du gemacht hast. Ich bin dankbar, ja, das sage ich immer wieder. Das war ein Vorrecht, was ich hatte. Ich habe einen Vater gehabt, der hat immer an mich geglaubt. Wenn ich mein Vater gewesen wäre, hätte ich mich schon mehrmals aufgegeben. Ich wollte zwischen 16 und 25, da habe ich, glaube ich, 40 Berufswünsche gehabt. Dass mein Vater das ausgehalten hat mit mir. Aber er hat mich nie das Gefühl gegeben, dass ich nichts kann. Er hat immer geglaubt, du schaffst das doch. Dann habe ich das gemacht, habe ich das hingeschmissen, das nächste gemacht und ja, muss Erfahrung sammeln, aber das wird schon, du schaffst das schon. Wieder hingefallen, ja, und jetzt? Oh, du schaffst das doch. Und das ist ein schönes Gefühl als Kind, einen Vater zu haben, wo ich immer weiß, egal was los ist, der ist immer für mich. Der glaubt an mich. Ja. Wisst ihr, mein Vater, das hat er nicht gewusst, aber der hat mir geholfen, mein Vertrauen in Gott, den Vater, zu legen. Weil ein Vater prägt. Hast du einen Tyrann als Vater, wird es dir schwerfallen, an einen liebenden Gott zu glauben. Hast du einen guten Vater, der barmherzig ist, der dich motiviert, dann fällt es dir leicht, Gott als Vater so zu sehen. Ja? Deswegen bin ich meinem Vater so dankbar. Da war er noch gar nicht gläubig. Da hat er das schon in mir reingelegt. Ja? Der nächste Punkt, wer bin ich eigentlich, wenn kein Gläubiger mich sieht? Oh, jetzt geht es in unsere Ehe hinein. 1. Petrus 3, Vers 7. Wir Männer, wir kommen heute ein bisschen schlechter weg, aber ich lese uns das vor. Nach der Predigt werde ich gelünscht von den Männern. Ihr Männer, ebenso, wohnt bei ihnen mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, als dem weiblichen und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind. Damit, Männer, hört genau zu, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Die Bibel sagt uns, ein Mann, der seine Frau nicht respektiert und sie behandelt wie ein Stück Dreck, der kann beten, bis der Herr wiederkommt. Der Herr wird nicht ein Gebet erhören, nicht eins. Das sagt nicht ich, das sagt Petrus. Der muss es wissen, der wurde inspiriert vom Heiligen Geist. Wisst ihr, ich glaube, dass manche Männer auch keine Vollmacht haben im Leben mit Jesus, weil sie ihre Frau nicht die Würde geben, die Gott ihr gibt. Das ist ein wichtiger Punkt für unser Leben. Manche Männer, wie gesagt, die sind in der Gemeinde ganz lieb. Ne? Andere Glaubensschwestern behandeln sie mit so viel Geduld. Und ihre Frau macht einen Fehler, da schreien sie wie ein Vulkan, wie ein Dämon. Ja? Und das ist Heuchelei. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das lernen, wie ein Mose es gelernt hat. Herr, du siehst mich. Du siehst mich hier, wie ich den Fromm Max spiele. Vielleicht, ich kenne Leute, die haben sogar Eheseminare geleitet, ja. Und ich kenne ihr Leben privat. Da habe ich gedacht, also eigentlich müsstest du in die Seelsorge gehen, ja. Da konnten die fromme Ideen weitergeben. Da habe ich gesagt, Mann, deine Frau würde sich freuen, wenn du nur mal 5% von dem umsetzt, was du hier für Reden schwingst, ja. Und möge der Herr uns doch davor bewahren, dass wir das nicht so machen, ja. Und dann ist ein wichtiger Punkt für unsere Ehe, Epheser 5, das ist, ihr müsst, wenn ihr Eheprobleme habt, ihr müsst nur Epheser 5 lesen, die Verse 21 bis 33 unter Gebet und richtet euch danach aus, dann ist alles gut. Ihr braucht keine Eheseminare besuchen. Ihr müsst nur Epheser 5, 21 bis 33 unter Gebet vor dem Herrn, ist alles gut. Da steht alles drin, wie eine Ehe funktioniert, da brauchst du nicht mehr. Ist alles drin. Ja. Und es fängt an, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Wenn wir das tun würden, ist alles gut. Nur das, das klappt schon. Brauchen keine Seelsorge mehr. Wenn der Mann versteht, meine Frau ist von Gott geliebt und sie ist meine Hilfe und ich darf Gott dankbar. Aber wie ist meine Frau meine Hilfe? Wisst ihr das? Meine Frau kann mir doch nur helfen, wenn sie etwas kann, was ich nicht kann. Sonst brauche ich sie nicht. Eine Hilfe brauche ich nur dann, wenn ich etwas nicht kann. So. Zum Beispiel ich bin total eine Niete im praktischen Bereich. Ja. Wenn ich einen Schrank aufbauen würde, dann würde nie etwas dazu instande kommen. Ich habe die Kunst, ich kann noch nicht mal so einen Kleinschrank aufbauen. Den habe ich einmal versucht, da habe ich die Türen selbst verdreht. Ja. Meine Frau, da würde ich behaupten, die ist wie ein Hausmeister, die kann alles. Ja, du kannst, so, die hat Gaben. So. Und ich wäre doch ein dummer Mann, wenn ich jetzt, weil ich vielleicht in meiner Ehre gekränkt werde, weil ich als Mann da meinen Schwachpunkt habe, ich rufe meine Frau. Wir hatten ein Problem, unser Arsch einmal, da war die Schiene kaputt, ja? Da musste man so Schienen, ging nicht mehr. Ich wollte da rangehen, Ursel war dabei, ich wäre fast explodiert. Ich hätte am liebsten den ganzen Schrank auseinandergenommen. Also ich bin dann wirklich ungenießbar bei sowas. Da bin ich auch kein Vorbild, bin ich ehrlich. Wenn ich euch dann aufnehme, was aus meinem Mund kommt, dann würdet ihr jetzt alle die Gemeinde verlassen, wird sagen, der hat uns gar nichts mehr zu sagen, ja? Ich bin ehrlich zu euch. Ich bin da, an so einen Punkten bin ich totale Niete. Da muss ich auch unglaublich noch lernen vom Herrn Jesus, ja. Und meine Frau ist da cool. Die geht da ran, die kann die Schrauben. Ich wusste schon bei der dritten Schraube nicht mehr, wo sie sind. Ich hätte den ganzen Schrank da kaputt gehauen, glaube ich. Ehrlich. Also sie hat das alles hingekriegt, ja. Und das ist doch etwas Schönes. Ordnet euch einander unter der Furcht Christi. Und wenn man das als Mann versteht, dann kann ich Gott anbeten dafür. Ich kann sagen, Herr Jesus, danke, dass du mir diese Frau in den Weg gestellt hast. Das ist wirklich meine Hilfe, ja. Das ist wirklich meine Hilfe. Und viele Männer streiten sich, weil sie, die haben eine starke Frau und anstatt Gott dankbar zu sein, dass die Frau so stark ist, ja, die hilft dir doch. Da führen sie Kriege, wer der Stärkste ist. Das ist Dummheit, ja. Sondern gegenseitig das zu verstehen, dass der Schlüssel, und interessant ist, das steht gleich am Anfang. Die Bibel ist so gewaltig, ja. Die Bibel hat das sofort gleich erkannt, analysiert, ihr müsst euch unterordnen in der Furcht Jesu. Wenn ihr euch unter Jesus ordnet, dann fällt euch das leicht, euch untereinander unterzuordnen. Ist dir schon mal aufgefallen? Wenn deine Beziehung zu Jesus richtig gut ist und Jesus dein Ein und Alles ist, dann hast du plötzlich eine ganz andere Beziehung zu deiner ganzen Familie. Die sind genau noch so verrückt wie vorher, aber dein Herz ist in Jesus so erfüllt, dass du plötzlich die Fehler, du siehst die Fehler, aber die Fehler bringen dich nicht mehr zur Weißglut. Kennt ihr das? Bei mir ist das auch so, ja? Wenn mein Leben klar mit Jesus steht, ist alles gut. Sobald mein Leben nicht mehr klar ist, oh, dann sehe ich auch die Fehler, ne? Und dann kritisiere ich und dann werde ich auch ungenießbar. Die Frauen den eigenen Männern als den Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als des Leibes Heiland. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben gehabt. Das ist das Prinzip. Der Liebe, der Unterordnung. Und das sollte nicht nur hier im Gottesdienst so stattfinden, ja? Sondern, dass wir ehrlich werden. Wie gehe ich mit meiner Frau um, wenn kein Gläubiger, ich habe Leute auch schon besucht, ja? So, und wenn man Pastor ist, dann ist das einfach so schon, dass Leute dann irgendwie schon anders mit einem umgehen. Dann wird es freundlicher, ne? Die Frau, wird dann auch lieber gesprochen. Ja, was war? Ja, das ist nicht so schlimm, dann trinke ich auch das, das ist kein Problem. Die gleiche Situation, wenn ich nicht da drinnen gewesen wäre, die wäre anders ausgegangen. Kennt ihr das? Wisst ihr, und das ist etwas, wo der Herr uns helfen will. Wer bin ich, wenn mich kein Gläubiger sieht, dass ich mir bewusst wäre, Herr Jesus, mein Leben ist offenbar. Mein Leben ist wie ein Buch vor dir. Und wisst ihr, was uns belastet? Wisst ihr, warum wir oft auch Depressionen haben und niedergeschlagen sind? Weil unser Leben mit dem Herrn nicht stimmt. Und das Hauptproblem ist, dass wir nicht ehrlich sind. Wir versuchen krampfhaft etwas zu sein, was wir nicht sind. Und das macht uns krank. Das sagt schon das Wort, krampfhaft. Ja? Wir sind verkrampft. Wir sollten lossagen. Weißt du, wenn du noch nicht so weit bist in manchen Punkten, dann steh doch einfach dazu. Dann sag du, ich habe hier eine Baustelle. Ob ich die jemals zu Ende kriege, das weiß ich nicht. Ja? Wisst ihr, ich glaube, ein Geheimnis auch, dass ich in meiner Krankheit trotz alledem noch so funktionieren kann, ist, ich habe es versucht, mit Gottes Hilfe einfach anzunehmen. Ich mache mir auch nichts vor. Ich sage auch ehrlich, Herr, es gibt Tage, da fühle ich mich nicht schön. Ja, da merke ich die Krankheit. Aber dann darf ich ehrlich sein. Ich muss nichts spielen. Das ist schön. Und wenn du das hast, dann wirst du frei. Ja? Das ist übrigens ein Geheimnis, auch aus Depressionen rauszukommen. Aufzuhören, selbst mit aller Gewalt ans Licht zu kommen. Ja? Dieses krampfhafte, ich muss jetzt funktionieren. Nein, musst du nicht. Wer sagt dir das? Du musst nur du selbst sein. Das ist wichtig. Und wenn deine Nerven am Boden sind, dann sind sie am Boden. Jesus hat damit kein Problem. Du musst nur das ehrlich vor ihn bringen, ja? Im Umgang auch mit unserem Ehepartner ist das so wichtig. Dann ein ganz wichtiger Punkt, wenn kein Gläubiger mich sieht, ja, am Arbeitsplatz, Kolosser 3,23, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Das ist gar nicht so einfach, ne? So am Arbeitsplatz zu sein. Ich bin ja auch an einer Schule tätig und wir hatten da auch mal einen Schulleiter, das war nicht unbedingt mein bester Freund, ja? So, und mit denen hatte ich viele Probleme gehabt. Und was meint ihr, was war der Schlüssel, warum ich trotzdem weitergemacht habe? Christus. Ich habe irgendwann verstanden, Herr Jesus, du weißt, dass dieser Mann mein Leben richtig schwierig gestaltet. Aber du weißt es. Dann hast du ihn mir dahingestellt. Dann ist er mein Schleifstein. Und ab heute sehe ich ihn mit deinen Augen. Da musst du mir aber bei helfen, weil wenn ich ihn mit meinem Auge sehe, dann ist er nicht mehr lange da. Deswegen musst du mir helfen, Herr. Und dieser Mann hat sich nicht verändert. Der ist genauso ein komischer Typ gewesen bis zum Schluss, aber ich habe mich verändert. Ich habe ihn plötzlich mit den Augen des Herrn gesehen. Und ich habe gesagt, Herr, ich mache das für dich. Für dich mache ich das. Ja? Und das ist der Schlüssel im Umgang mit der Arbeit. In Psalm 106, Vers 3 steht, glücklich, die das Recht bewahren, die Gerechtigkeit üben zu aller Zeit. Hier ist es doch einfach. Ja? Hier ist es doch ziemlich einfach, so zu glänzen. Ja? Aber wie sieht das in unserem, wie sieht das morgen aus? Morgen kommt wieder der graue Alltag, ne? Fährt man schon mit der Bahn, dann fängt das schon an. Leute sind mürrisch, gucken einen an, mit die Maske gar nicht zu dich kommen, sonst bringen sie dich um. So, da fängt das doch schon an, ja? Und manchmal nervt uns das doch auch, oder? Ist das bei dir nicht so? Also manchmal ist es doch schwierig. Oder? Manchmal hast du Arbeitsplatz oder auf dem Geschäft, klappt nicht, alles geht den Bach runter, ja? Da könnte man manchmal alles hinschmeißen, ja? Aber im Umgang mit der Arbeit zu wissen, Herr, du bist hier, du siehst mich. Vielleicht denkst du manchmal auch, ich mühe mich hier ab und keiner nimmt das wahr. Doch, du denkst falsch. Jesus nimmt das wahr. Er registriert das. Wie oft haben manche Menschen zu mir auch gesagt, du bist ja völlig dumm. Warum machst du das? Warum machst du das? Du sagst, es ist nur eine Antwort. Ja, menschlich gesehen bin ich dumm. Das stimmt. Gebe ich zu. Aber ich mache um Jesu. Ich mache es um ihn. Ich glaube daran, dass der Herr mein Leben völlig hier bestimmt. Und alles, was in meinem Leben ist, egal, ob es Gesundheit, Krankheit, Familienschicksale, egal was auf uns kommt, es muss alles an ihm vorbei. Ich verstehe nicht alles, ich bin noch nicht mit allem einverstanden, aber ich weiß, dass er trotzdem am Ende meines Lebens alles richtig gemacht hat. Das weiß ich. Auch wenn ich es nicht verstehen kann, vieles. Auch wenn ich manchmal sogar böse sein kann auf ihn, weil er Dinge zulässt. Aber ich weiß, am Ende, Herr, wirst du den Schalter in mein Leben umschippen. Wenn ich vor dir bin, dann gibt es keine Fragen mehr. Wenn ich vor dir bin, manche sagen, da muss ich den Herrn noch was fragen. Die Bibel sagt, wenn wir vor ihm sind, keine Fragen mehr. Johannes 13. Ja. Es gibt keine Fragen mehr, wenn wir vor ihm sind. In dem Moment, wo wir bei ihm sind, macht der Herr immer so. Und dann wissen wir, ach, jetzt weiß ich das. Ja? Also wenn wir oben ankommen, alle Fragezeichen werden Ausrufezeichen. Ja? Wenn wir eines Tages vor ihm sind, plötzlich sehen wir es mit seinen Augen. Ah, jetzt weiß ich. Ja, ach, ja, jetzt verstehe ich. Ja? Und das ist Glauben, ihm das zu vertrauen. Ja? Vorletzter Punkt, Umgang in der Freizeit. Oh, jetzt wird es schwierig. Ja? Wer bin ich, wenn kein Gläubiger bei mir ist? 1. Korinther 6, die Verse 12 und 13. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Bis dahin mal. Ja. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird sowohl diesen als jenen zunichte machen. Ja. Der Leib ist dafür da, um in der Heiligung zu leben, für den Herrn und der Herr für den Leib. Und dann stellen mir Leute Fragen. Wochenende, ja. Manche, die warten auf den Freitag und dann wird Halligalli gemacht, ja. Ich bin auch ehrlich, ich war ja auch mal ein bisschen jünger und wo das Wochenende dann eingeläutet wurde, ja, das war schon immer interessant. Und als wir noch jung waren, sind wir auch noch öfters mal früher dann weggegangen, meine Familie auch. Ja, ich war dann damals gläubig und dann plötzlich habe ich schon die Musik gehört. Oh, ja. Und dann, ach, da kannst du ruhig mitgehen. Ja. Und dann ging es ab. Ja. Was will ich damit sagen? Es ist nicht einfach, ja. Es ist nicht einfach, so auch als junger Mensch dann klar sich zu positionieren, nicht mit allen mitzumachen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Gemeinde für junge Leute eine Alternative schaffen zu dem Angebot des Teufels. Der Teufel, der hat hochinteressante Angebote für die jungen Leute. Und wir Gemeinden sind stinklangweilig, auf Deutsch gesagt oft. Ja, wir kritisieren die jungen Leute und sind Klugscheißer und wissen alles besser, aber wir machen nichts für sie. Ja, wir zeigen mit Fingern, oh, guck mal, was sie da alles gucken und machen und tun. Ja, ja. Und sagst, was hast du gemacht mit 20? Du warst noch schlimmer. Ja, und du bist doch jetzt Christ. Dann investier doch. Mach doch mal was mit den jungen Leuten. Lade du sie doch mal ein. Mach du doch mal ein Fest. Zeig doch mal, wie man auch im Herrn feiern kann. Ja. Und unternimm doch was. Und es ist so wichtig, dass wir Alternativen schaffen. In der Freizeit ist oft ein Gefahrpunkt. 2. Samuel 11, 1. Und es geschah bei der Wiederkehr des Jahres zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen. Da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel aus. Und sie verheerten das Land der Söhne Ammon und belagerten Rabe. Und dann steht da ein Satz. David aber blieb in Jerusalem. Und das war sein Untergang. Die Sünde kennt ihr alle, die er dann getan hat. Die größte Gefahr ist in unserer Freizeit. Weil da werden wir leichtsinnig. Wie mancher Christ ist schon unter die Räder gekommen, hat sich gedacht, den Urlaub, den plane ich doch selbst, ja. Bin Christ und so. Und dann ist er an Orte gefahren, da waren sehr viele Ungläubige, sehr viele Sünden. Und dann hat er schneller als 13 können, war er selbst in der Sünde drin. Es ist nicht unwichtig, wie du deine Freizeit planst. Wir dürfen und sollen uns entspannen. Aber wie schnell sind wir mit falschen Leuten an falschen Orten? Wie schnell geht es? Ich kenne das auch. Ja? Man merkt innerlich, hey Jesus, ich sollte jetzt nicht damit gehen. Und ach komm. Ja? Und dann brauche ich euch nicht zu erzählen, was dann rausgekommen ist. Sünde. Ja? Ist nicht so einfach, gerade dann auch unter den Ungläubigen, sich zu positionieren als junger Mensch. 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Ist meine Freizeit zur Ehre Gottes? Wo befinde ich mich, wenn ich mal Auszeit habe? Ja? Ist gar nicht so einfach. Und es fällt den jungen Leuten auch ganz schwer, dort Fuß zu fassen. Und da müssen wir sie helfen. Ja? Mein Herz blutet immer noch, dass auch in unserer Gemeinde keine aktive Jugendarbeit ist. Und ich sage mir so, was passiert mit den jungen Leuten? Der Teufel ist da viel mehr auf Zack als wir. Der bietet ihnen jeden Tag 1000 Dinge an. Ja? Eins interessanter und cooler als das andere. Und wir Christen sitzen in unserem Fett, im geistlichen Fett, sage ich immer, ja, schmoren vor uns hin, sind Klugscheißer, wissen alles besser, kritisieren die jungen Leute nur und machen nichts für sie, gar nichts. Wir verhelfen ihnen nicht, einen vernünftigen Weg zu finden. Ja? Und das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, jungen Menschen an die Hand zu nehmen, zu sagen, komm, wir machen mal was Cooles. Ja? Zum Beispiel musst du nicht jetzt groß berufen sein. Eine Freizeit machen. Bevor die jetzt irgendwo abhängen, machen wir eine coole Freizeit. Dann docken wir uns irgendwo an und mieten uns irgendwo was Cooles, wo die Wasserski fahren können und was weiß ich. Oder wir fahren mit dem Wochenende mal zu Schloss Dankern hin. Keine Ahnung wo. Aber wenigstens ein Angebot machen. Ihnen zeigen, ihr seid uns wichtig. Es ist uns nicht gleichgültig, wie ihr eure Freizeit verbringt. Das würde ich mir wünschen. Wer bin ich, wenn mich kein Gläubiger sieht? Das Letzte, der Umgang mit meinen Freunden. 1. Petrus, Kapitel 4, die Verse 2 bis 4. Und die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, als ihr wandeltet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienst. Hierbei befremdet es sie, dass sie nicht mehr mitlauft in denselben Strom der Heillosigkeit und sie lästern. Ich weiß, was das bedeutet, wenn alle auf Partys gehen und als junger Mensch weiß man, das ist eigentlich nicht mein Platz. Ja? Und dann Nein zu sagen, dann wird man ganz schnell zum Buhmann. Ja? Das tut weh. Ich habe damals auch viele gute Freunde verloren, weil ich gemerkt habe, wenn ich mit denen weiter zusammen bin, ist mein Weg mit Jesus im Eimer. Aber das waren Leute, die waren immer für mich da. Ein Anruf, egal was hier Not, die waren da. Das waren Freunde, wirkliche Freunde. Ja? Die waren manchmal bessere Freunde als manche Christen, bin ich ganz ehrlich, meine alten Kumpels. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Aber ich habe gemerkt, um Jesu Willen muss ich einen Cut machen. Aber dann ist wichtig, dass man neue Freundschaften kriegt. Ja? Das ist nicht unwichtig, mit wem du dich abgibst. Und manchmal ist das hier so einfach. Ne? Hier singen wir Lieder, loben den Herrn und so. Jetzt sind wir mit den jungen Leuten ganz cool unterwegs. Ne? Nur ein Beispiel. Wir sind jetzt mit den jungen Leuten irgendwo im Restaurant, bei McDonald's, ne? Zu Hause falten wir die Hände. Was machen wir da? Kein Christ weit und breit. Beten wir? Ja, so wichtig, ne? Einfach zu beten auch. Da ist meine Frau mir immer ein Vorbild. Gina betet überall. Geschlossene Hände, wollte ich schon sagen. Geschlossene Augen, ja? Das ist der völlig egal, wer der ist. Das ist völlig egal, wo wir sind, ob wir was Schroß sind oder wo auch immer, ja? Essen auf dem Tisch. Dann betet sie. Völlig uninteressant, wer da um sie ist. Es ist manchmal gar nicht so einfach. Hast du so junge Leute, so Coolness, und dann fängst du an zu beten, denkst auch, jetzt. Ich habe da manchmal auch Kompromisse eingegangen, bin ich ehrlich zu euch. Da habe ich gesagt, hey, ich bete ja, aber ich bete in Gedanken. Kennt ihr das? So, Jesus segnet dieses Essen. Ja, nicht, dass einer mitkriegt. Und dann irgendwann habe ich gesagt, wieso machst du das, du Idiot? Ja? Schämst dich vor deinen Freunden zu beten? Was bist du denn für einer? Und wisst ihr, ich habe gemerkt, das möchte ich euch als Ratschlag geben auch, je eher ihr euren Freunden zeigt, ihr seid Christen, desto einfacher wird es für euch. Gleich Farbe bekennen. Gleich sagen, ich gehöre zu Jesus. Auch wenn sie zuerst denken, du bist jetzt verrückt geworden, ja? Aber gleich Farbe bekennen. Dann ist es viel einfacher. Auch in der Schule. Immer gleich Farbe bekennen, ja? Euren Freunden gleich sagen, wollen wir am Sonntag kegeln gehen? Nee, ich bin Sonntag in der Kirche. Was? Ja, ich bin in der Kirche. Bist du gläubig? Ja. Ich glaube an Jesus Christus. In dem Moment ist der Bann gebrochen. Aber ich weiß auch, dass es manchmal nicht so einfach ist. Ne? Man ist so unterwegs, hängt irgendwie in so eine Lounge, Shisha-Bar und so, und kommen coole Leute rein, junge Leute. Ne? Und dann da sich zu bekennen zu dem Herrn, das ist gar nicht so einfach. Da habe ich manchmal auch versagt. Ja? Da habe ich manchmal gemerkt, jetzt müsste ich den Leuten was sagen, wo ich jung war. Und dann habe ich gedacht, aber ich kann bei den ganzen Leuten jetzt hier, will es ja auch nicht auffallen. So. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Das ist ein Prozess. Und ich hab von Menschen gelernt, die mich auf die Straße mitgenommen haben. Ja, habe ich auch von unserem Rudi Pieper viel gelernt. Der hat mich einfach mitgenommen. Ja, du musst einfach nur mitkommen, Gitarre spielen. Da habe ich gesagt, gut, Gitarre spielen kann ich, mache ich. Und dann singe ich in der Hauptzeit am Samstag, Mönckebergstraße, die ganzen jungen Leute. Da habe ich gesagt, Rudi, können wir das nicht verschieben? Wir können doch auf Freitag irgendwo fahren. Nein, wir machen das heute. Ja. Und ich weiß das noch wie heute. Vielleicht wiederhole ich mich, aber ich sage euch das einfach, weil das auf meinem Herzen so gerade liegt. Wir hatten so ein großes Holzkreuz, das hat unser Robert noch getragen. Ja. Ganz jung, und der war knallrot im Kopf. Und Mila, ciao, ich schäme mich. Und ich sage, ja, ich auch. Ich weiß gar nicht, was ich machen könnte, die ganzen jungen Leute. Gib mir mal deine Käppi, die wollte ich dann auch über meinen Kopf ziehen. Und er ging dann damit das Kreuz, ich gespielt, und Rudi hat da gepredigt. Und dann war noch schlimmer, da hätte ich den Rudi am liebsten erschlagen für. Also wirklich, bin ich ehrlich, aber es war gut, was er mit mir gemacht hat. Ja. Dann predigt er, der Rudi kennt, der hat so eine Bibel, ja, so eine große Bibel, und eine Predigt, und war richtig gut, hat er da gepredigt. Ne. Ich habe gesagt, ja, segne ihn. Ja. Und dann plötzlich mitten in der Predigt dreht er sich um. So, mein Bruder, jetzt bist du dran. Ich dachte, ein Zeugnis, ja. Ich dachte, ein Zeugnis, ja gut. Ja, jetzt muss ich Farbe bekennen. Nee, kein Zeugnis. Mach mal weiter. Ich sage, was soll ich weitermachen? Ja, predigen. Ihr müsst euch vorstellen, voll Menschen, ja. Ich wusste nichts, nur die große Bibel. Ich sage, Rudi, was... Ich bete für dich. Ich saß da mit so einem, ich sagte, der ist verrückt geworden, ja. Und dann tausend Gedanken, ich wusste gar nicht, als wenn ich erstick. Und beim ersten Wort war es weg. Und am Anfang, bin ich ehrlich, habe ich mich auch geschämt. Dann habe ich sogar noch jemanden gesehen, einen Lurop, von, habe ich gesagt, der sieht der mich auch noch. Jetzt hast du verloren, jetzt bist du verloren. Ja. Aber das hat mich frei gemacht. Und ich habe mitbekommen, dass es nicht unwichtig ist, wie man auch mit seinen Freunden, und ich sage euch was, natürlich manchmal werde ich auch gefragt, sollte ein Christ ungläubige Freunde haben? Sage ich ja, weil wir müssen Menschen zum Herrn führen, aber die Ungläubigen dürfen nicht dein Leben bestimmen, das ist wichtig, ja? Aber viele Christen sondern sich ab, das ist falsch, ihr müsst mit den Ungläubigen Kontakt haben, sonst lernen sie Jesus nicht kennen, ja? Aber pass auf, dass die Ungläubigen dich nicht wegziehen. Weil jemand hat mal ein schönes Bild gegeben. Das war in der Jugendstunde, er wollte erklären, dass die Welt mehr Kraft hat, was die Sünde angeht. Ja? Und da sagte jemand, ja, aber ich kann ja beten für meine Freunde. Und so. Na, auf jeden Fall. Dann stand da jemand einmal und sagte, geh du mal nach oben. Ja? So, und dann war da oben, sag ich, und jetzt gucken wir mal, soll ich dich runterziehen? Ja, eins hoch, unten war. Ja, und dann geh mal wieder hoch, jetzt versuch mich mal hochzuziehen. Es ist viel leichter, jemanden von oben nach unten zu ziehen, als von unten nach oben. Merkt ihr das? Das ist ein wunderbares Bild für die Sünde. Da habe ich damals kapiert, Herr, ich muss auch aufpassen, ja. Aber ich habe immer meine Freundschaft gepflegt, auch mit Ungläubigen. Ja, ich hatte zu meiner Jugendzeit, wo ich so mein Junge sein Alter war, da habe ich ganz, ganz viele Leute auch gehabt, die im Drogensumpf fest waren. Die haben damals fast so eine Zähne, die hatten so Pilze genommen, die hatten Halluzinationen und was weiß ich, völlig drauf und so. Und ich war damals in der Museumstraße in Altona und da habe ich viele Gespräche gehabt. Die hatten mich immer ausgedacht, der ist verrückt, der junge Pastor, der ist der Jesus-Freak und so. Aber die haben mich alle nachts angerufen. Um 12, um 1, bitterlich geweint. Du bist der Einzige, der mich versteht. Ich möchte mich entschuldigen, dass ich dich ausgelacht habe, aber du hast mir gesagt, ich darf dich anrufen, wenn ich Probleme habe. Ich habe Probleme bis zum Abwecken, deswegen nehme ich diese Scheißdrogen. Da haben wir manchmal bis morgens um 4, 5 am Telefon geweint. Ich habe manchmal auch mitgeweint, ja, weil mir das so ans Nahe gegangen ist, wie Menschen geknechtet werden vom Satan. Das war eine wunderbare Zeit. Und Sprüche 17, Vers 17, ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Wer bin ich, wenn mich kein Gläubiger sieht? Ich wünsche uns von Herzen, dass wir das ein Stück weit mitnehmen. Im Umgang mit Gott, mit den Eltern, Eltern und Kindern, mein Ehepartner, meine Arbeit, mein Freizeitbereich und meine Freunde. Ja? Und distanziere dich nicht von deinen ungläubigen Freunden, sondern bekenne ihn Jesus. Nimm dir Zeit. Ja, auch wenn sie dich auslachen, glaubt es mir, wenn ihr betet für die und vorlebt, der Tag kommt, dann rufen sie euch an und sagen, du hast mir doch mal was erzählt. Ja? Aber lasst uns nicht so arrogant sein, das möchte ich zum Schluss nochmal sagen, dass wir Ungläubige immer so vom Kopf stoßen. Da haben manche Christen, kriegen sie einen Nobelpreis für. Ja? Vergesst du mal nie, wo du herkommst. Wenn ich Jesus nicht gehabt hätte in meinem Leben, stände ich heute nicht hier. Und ich bete dafür, dass der Herr mir das nie wegnimmt, diesen Gedanken. Ja? Wir sollten alle mal ganz neu Buße tun, weil wir manchmal geistig sehr arrogant sind. Ja? Wir haben vergessen, dass auch wir mal Gebundene der Sünde waren. Ja? Wie oft wollte ich freikommen von der Spielsucht? 1000 Mal vorgenommen. Ich habe es nie geschafft, bis Jesus gekommen ist. Wie oft habe ich versagt? Wie oft habe ich gesagt, hey, ich spiele nie wieder da drinne? Dass ich manchmal dachte, aus mir wird nie was, ja? Ja, wer bin ich, wenn mich kein Gläubiger sieht? Ich hoffe, dass wir authentisch ehrlich werden vor unserem Herrn. Das wünsche ich dir, mir und auch euch, liebe Zuhörer auf Zoom. Gott segne uns. Amen.